NDR Info. Themen des Tages.
Ja, und diese Themen haben wir vorbereitet für die kommende halbe Stunde. Die Deutsche Bahn stand gestern Abend still, und zwar bundesweit über Stunden. Jetzt geht es an die Aufklärung. Außerdem Social Media. Da gehen die Meinungen auseinander. Brauchen wir ein Verbot für Kinder und Jugendliche oder nicht? Eine Expertenkommission hat dazu Vorschläge gemacht. Was drinsteckt, besprechen wir gleich mit dem Co-Vorsitzenden. Und die Bundesregierung stoppt den Bau von 6 Fregatten. Stattdessen sollen andere, kleinere Modelle eingekauft werden. Das hat auch Auswirkungen auf den Norden. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Gestern haben ja schon Experten zur Rentenreform Ideen vorgelegt. Heute geht's also um die Jungen und Social Media. Eine andere Expertenkommission hat da ihre Ideen vorgelegt. Umfangreicher ist es gewesen als gestern. 56 Maßnahmen auf 116 Seiten, die heute an Familienministerin Prien von der CDU übergeben wurden. Und vor allem die Frage, wie halten wir es mit einem Social Media Verbot für Kinder und Jugendliche, ist ja eine drängende. Auch einige andere EU-Staaten diskutieren drüber. Aber die Altersgrenze ist nicht einheitlich. Australien hat ja Social Media unter 16 verboten. Es gibt Ideen, die Dienste nur für unter 13-Jährige einzuschränken oder vielleicht auch unter 14. Die Regulierung großer Plattformen, die sollte dann sinnvollerweise auf EU-Ebene umgesetzt werden. Die Deutsche Kommission legt sich jetzt in diesem Punkt noch nicht fest, sondern hat zwei Wege vorgeschlagen. Dazu auch gleich der Co-Leiter der Kommission. Zunächst aber eine kurze Zusammenfassung von Birte Sönnigsen.
Die Expertenkommission gibt 56 Empfehlungen ab, wie Kinder und Jugendliche im Netz besser geschützt werden können. Dazu gehört, dass Anbieter wie TikTok, YouTube oder Instagram verpflichtet werden sollen, ihre Angebote altersgerecht zu gestalten. Accounts für Jugendliche müssten anders aussehen und funktionieren als Accounts für Erwachsene, betonen die Fachleute. Keine klare Empfehlung gibt die Kommission in der Frage ab, ob es eine Altersbeschränkung für Social-Media-Angebote geben soll. Die Kommission schlägt zwei Varianten vor. Bei der ersten Variante soll Social Media grundsätzlich erst ab 13 Jahren erlaubt werden. Je nach Alter sollen dann unterschiedliche Funktionen freigegeben werden können. Die zweite Variante sieht vor, dass es gar keine einheitliche Altersgrenze gibt. Funktionen sollen auf bestimmte Altersgruppen beschränkt werden. Etwa Livestreams oder Endless Scrolling soll erst ab einem bestimmten Alter erlaubt sein. Familienministerin Prien hält eine Altersgrenze von 13 Jahren für richtig, die in Zukunft auch überprüft werden soll. Geregelt werden soll das auf europäischer Ebene. Sollte das nicht gelingen, will Prien entsprechende Gesetze auf nationaler Ebene auf den Weg bringen. Innerhalb der Regierungsfraktion gibt es jedoch unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Die Unionsfraktion hatte ihre Haltung zuletzt geändert und sich gegen eine pauschale Altersgrenze ausgesprochen. Die SPD ist für ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren.
Soweit eine kurze Übersicht. Ich habe jetzt den Co-Vorsitzenden der Kommission am Telefon, Bildungsforscher Professor Olaf Köller. Heute erreichen wir ihn in Berlin, aber eigentlich ist er auch gerne in Kiel. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ist es denn bei Ihnen eigentlich auch wie beim Rentenpaket, also auch eine Gesamtkomposition, die genau so umgesetzt werden muss?
Also wir sind uns unsicher, ob alle 56 Empfehlungen umgesetzt werden. Aber wir haben ja neben dieser ganzen Frage Schutz sehr stark in den Vordergrund gestellt, Befähigung und Teilhabe. Und wir wollen schon, dass möglichst viele Empfehlungen zu diesen drei Bereichen Schutz, Teilhabe und Befähigung auch in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Wir haben heute von der Ministerin, von der Bundesministerin auch nochmal die Zusage bekommen, dass alle Empfehlungen, die sich an den Bund richten, recht schnell hinsichtlich der Umsetzung geprüft werden. Und die Bundesministerin will sich auch mit den Ländern auseinandersetzen, dass auch dort die Empfehlungen möglichst rasch umgesetzt werden.
Bleiben wir noch mal bei Social Media. Da haben Sie jetzt auch nicht den goldenen Weg vorgeschlagen, sondern es gab unterschiedliche Ideen in der Kommission. Jetzt gibt es einmal eine Idee mit und einmal ohne Altersgrenze. Wieso zwei Möglichkeiten?
Also erst einmal sind das zwei goldene Wege und beide Wege sind sehr ähnlich, als dass sie kein striktes Altersverbot generell festlegen, sondern altersgestufte Möglichkeiten der Social-Media-Nutzung bereitstellen. Also auch wenn wir argumentieren in dem einen Weg unter 13 gar nicht, dann machen wir weitere Empfehlungen, dass auch das Angebot für 13- bis 16-Jährige eingeschränkt sein soll und dann auch noch für 16- bis 18-Jährige. Also keine Endlos-Feeds, keine Werbung, keine Push-Nachrichten etc. Und das eben altersgestuft. Und der zweite goldene Weg unterscheidet sich eigentlich nur darin, dass wir nicht sagen, generell unter 13, 13 bis 16, 16, 18 für alle Plattformen, sondern plattformspezifische Grenzen, aber auch hier vor dem Hintergrund unter 13, 13 bis 16 und 16 bis 18.
Generell ist ja die Grundidee, salopp gesagt, dass Social Media langweiliger gestaltet werden soll, eben weil es einen Suchtfaktor hat bei Jungen und Jugendlichen noch mehr als bei Erwachsenen. Aber die große Frage ist natürlich, wie soll das dann mit den Konzernen klappen? Da haben wir heute schon gehört, eigentlich wäre es gut, die EU würde da auch gemeinsame Wege finden.
Genau, die EU hat ja im Grunde genommen auch schon die Gesetzesvorlagen gemacht. Oder wir haben ja auch die bestehenden Gesetze über den Digital Services Act der EU. Dort werden die Plattformen ja jetzt eigentlich schon gesetzlich verpflichtet, im Sinne des Kinder- und Jugendschutzes eben auf suchterzeugende Features in ihren Angeboten zu verzichten. Und ich glaube, uns als Expertenkommission war es nochmal ganz wichtig, dass man in Zukunft die EU darin stärkt, dass sie die Plattform eben zwingt, eben auch auf der Basis des DSA, des Digital Services Act, wirklich diese Vorgaben einzuhalten und dann eben auch zu sanktionieren. Wir sehen das aber primär als Aufgabe der EU und nicht der Bundesregierung.
Befähigung haben Sie auch schon angesprochen. Wir müssen heute auch ein paar Punkte rausgreifen. 56 schaffen wir in der Kürze der Zeit nicht, aber Befähigung ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und in vielen Punkten haben wir ja auch immer Schule dann als Antwort. Ist denn Medienkompetenz aufzubauen dort gut aufgehoben oder bürdet man Lehrkräften, die dann zum Teil selber auch nicht so die Digital Natives sind, nicht auch zu viel auf?
Also wir haben ja schon vor 10 Jahren den Beschluss der Kultusministerkonferenz zur Medienkompetenz gehabt und darin ist eigentlich schon festgehalten, dass der Aufbau von Medienkompetenz in der Schule eine fächerübergreifende Aufgabe ist, also Aufgabe aller Fächer. Die SWK hat, also die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK, hat vor 3 Jahren schon empfohlen, in der Grundschule Medienbildung stärker in den Sachunterricht zu integrieren, den Informatikunterricht zu stärken. Also im Prinzip sind die Beschlüsse da und es geht jetzt darum, dass das in den Schulen konsequent umgesetzt wird, auch schon in der Grundschule. Wir empfehlen ja auch ein KI-Seepferdchen, dass auch in der Grundschule bewusst gemacht wird, der kompetente Umgang mit sozialen Medien, aber auch mit KI ist eine Aufgabe der Grundschule wie auch der weiterführenden Schule.
Und noch ganz griffig die ganz kleinen bildschirmfrei unter 3. Ist das möglich, wenn Eltern mit Smartphones Kinderwagen schieben oder Kleinkinder füttern, die Videos gucken dabei?
Also wir sind uns einig darin, dass wir die Unterstützung der Kinderärzte brauchen, denen in U-Untersuchungen Rat geben. Wir brauchen die frühen Hilfen, die Hebammenprogramme. Aber wir haben ja auch eine nationale Kampagne empfohlen, über Öffentlichkeitsarbeit, über Social Media, im Übrigen auch übers Fernsehen, über Plakate, auf die Gefahren dieser Nutzung von Handys hinzuweisen. Die Kinder wollen die Auseinandersetzung mit ihren Eltern und sie wollen nicht ihre Eltern dabei beobachten, wie die aufs Handy starren. Ganz im Gegenteil, starren die Eltern die ganze Zeit auf die Handys, müssen wir mit Entwicklungsstörungen bei den Kindern rechnen.
Also auch nochmal der Appell eigentlich auf die Vorbildfunktion von allen Erwachsenen, die ja auch zum großen Teil am Smartphone hängen, oder?
Das trifft es ganz genau. Wir brauchen, glaube ich, eine Aufklärung in der gesamten Gesellschaft, dass Erwachsene, die ständig auf ihre Handys starren, keine Vorbilder für junge Leute sind, schon gar nicht für Kleinkinder.
Sagt der Co-Vorsitzende der Kommission Bildungsforscher, Professor Olaf Köller. Danke für Ihre Zeit.
Ja, ich danke Ihnen.
Und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Kommt heute von Melanie Stinn.
Der Vorstoß der Expertenkommission ist ein Schritt in die richtige Richtung. Denn der Fokus liegt eben nicht allein auf der Frage, Verbot ja oder nein. Es geht auch darum, Instagram, TikTok und Co. für Kinder und Jugendliche so zu regulieren, dass Social Media insgesamt sicherer wird. Für hoffentlich alle und nicht nur für Minderjährige. Altersgrenzen lassen sich leicht umgehen, das zeigt das Beispiel Australien. Und manche Gefahren lassen sich schlechter navigieren, wenn man ihnen gar nicht erst ausgesetzt wird, solange zum Beispiel Eltern einen noch dabei begleiten können. Viel wichtiger wäre, die Betreiber in die Pflicht zu nehmen. Für ein Design, das nicht süchtig macht, keine Falschinformationen begünstigt und unrealistische Schönheitsideale nicht befeuert. Dass all das der mentalen Gesundheit schadet, liegt auf der Hand. Ein reines Verbot bekämpft aber nur die Symptome und nicht die Ursachen. Wir sollten also aufhören, uns dem Narrativ zu ergeben, Europa könne gegen Konzerne wie Meta nichts ausrichten. Als wäre es absurd oder technisch nicht machbar, Algorithmen unabhängig prüfen zu lassen oder süchtig machende Funktionen wie Autoplay zu verbieten. Mit dem Digital Services Act gibt es ja bereits ein europäisches Regelwerk dafür. Es scheitert nur an der Durchsetzung. Genau diese Lethargie ist viel gefährlicher als Social Media selbst. Denn Autonomie und Selbstwirksamkeit sind zentral für die psychische Gesundheit. Beides lernen Kinder aber nicht, wenn wir, die Erwachsenen, uns scheinbar machtlos unserem Schicksal ergeben.
Die Meinung heute von Melanie Stinn. Es ist schon wieder was passiert bei der Deutschen Bahn. Nämlich nichts. Stillstand gestern Abend deutschlandweit. Dennis Sohner ist bei Osnabrück hängen geblieben und hat es so erlebt.
Ich war von Berlin auf dem Weg nach Köln und wir mussten dann nach Bremen umgeleitet werden. Und dann irgendwo waren wir dann bei Osnabrück und dann kam tatsächlich die Nachricht auch noch. Von der Zugchefin, die auch regelmäßig durch den Zug gegangen ist, gesagt hat, wie die Situation ist. Es gab auch nette Durchsagen, was der aktuelle Stand ist und dass man sich vielmals entschuldigt und so weiter. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die können ja auch nichts dazu, das muss man ja auch mal sagen. Die sind ja dann selber Leidtragende und müssen dann am Bistro alles Mögliche ausgeben für Dutzende Leute, die gerne was zu trinken hätten bei der Hitze. Und das hat alles super geklappt und die Menschen waren auch überraschend entspannt. Also fand ich eigentlich eine angenehme Atmosphäre. Ich meine, irgendwas muss man sich ja überlegen, was man dann zusammen macht. Man unterhält sich so, dann tauscht man natürlich einige Bahngeschichten aus und die Internetverbindung ging auch noch einigermaßen glücklicherweise, sodass wir dann Gelegenheit hatten, in einer kleinen Ecke im Bistro uns mit dem Smartphone hinzusetzen und zusammen Fußball zu gucken. Das war auch ganz nett, ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber wir standen tatsächlich mehrere Stunden auf der Strecke und irgendwann waren wir wohl dran und konnten dann auch weiterfahren. Das war irgendwann spät nachts und um 4:30 bin ich dann irgendwann über Köln nach Bonn, wo ich dann eigentlich hin musste, angekommen.
Soweit der Zugpassagier Dennis Sohner, der gestern eben auch mit hängen geblieben ist in der Nähe von Osnabrück. Er nimmt es also gelassen. Der bundesweite Ausfall des Bahnzugfunks hat ja den Verkehr für mehrere Stunden lahmgelegt. Inzwischen hat sich der Ablauf bei den Zügen wieder normalisiert, aber es bleiben natürlich viele Fragen, auch nach der Resilienz kritischer Infrastruktur. DB-Infrastrukturchef Nagel erklärte, es sei kein Cyberangriff gewesen, sondern eine technische Panne beim Zugfunk. Mehr Informationen von Eftimis Angeloudis.
Frustvolle Bahnsteige, verpasste Anschlüsse und bei einigen Reisenden sogar ungeplante Übernachtungen. Der bundesweite Ausfall des digitalen Zugfunks hat den Bahnverkehr am Dienstagabend zeitweise weitgehend lahmgelegt. Der Chef der Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn, Philipp Nagel, spricht von einem schwerwiegenden technischen Vorfall.
Wir hatten gestern am späteren Abend leider einen schwerwiegenden Vorfall mit unserem GSMR-Zugfunk, digitalen Zugfunksystem, der dazu geführt hat, dass wir für rund 90 Minuten den Bahnverkehr unterbrechen mussten.
GSMR ist das zentrale Kommunikationssystem im Bahnverkehr. Es verbindet Lokführer, Leitstellen und Stellwerke. Fällt es aus, darf aus Sicherheitsgründen kein Zug mehr fahren.
Der Hintergrund dazu ist, dass mutmaßlich, die Ursache wird jetzt noch ganz genau erforscht, bei einer Instandhaltungsarbeit an einer Zentralkomponente ein Fehler aufgetreten ist, der dazu geführt hat, dass diese zentrale Komponente nicht mehr korrekt funktioniert hat und wir auch in der Rückfallebene nicht mehr eine Verbindung zu den Zügen herstellen konnten.
Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sieht derzeit keinen Hinweis auf einen Cyberangriff. Präsidentin Claudia Plattner spricht aber von einem laufenden Untersuchungsprozess.
Also nach derzeitigem Kenntnisstand reden wir in der Tat von einem operativen Problem. Also wir sind im operativen Bereich unterwegs und nicht im Cyberangriffsbereich. Das ist der derzeitige Kenntnisstand. Natürlich muss man hier abwarten, bis die Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen ist.
Das GSMR-System gilt als abgeschottet vom öffentlichen Mobilfunknetz und wird speziell für den Bahnverkehr genutzt. Diese Architektur soll Sicherheit gewährleisten, erklärt Frederik Ufer vom Telekommunikationsverband VATM.
Aufgrund der isolierten, nur für die Anwendungen der Bahn vorgesehenen Struktur dieses GSMR-Netzes ist eben diese hohe Sicherheit gewährleistet. Es gibt kein Einfalltor für externe Aggressoren, Angreifer. Und das ist eben auch der Grund, warum man an diesem System festgehalten hat. Warum das nicht über den öffentlichen Mobilfunk miterledigt wird, sondern warum die Bahn und das aus guten Gründen Wert darauf legt, in einem eigenen, autarken, abgeschotteten System unterwegs zu sein.
Für Fahrgäste stellt sich nun die Frage nach Entschädigungen und Kostenübernahmen. Grundsätzlich gelten die EU-Fahrgastrechte. Bei Ausfällen und Verspätungen können Reisende Ansprüche geltend machen. Auch für Hotels oder Ersatzfahrten. Anders ist die Lage nur bei höherer Gewalt, wie zum Beispiel Cyberangriffen, bei der Leistungen eingeschränkt sein können. Wie Martin Pogatzki von ProBahn erklärt.
Höhere Gewalt ist nicht in der Verantwortung der Bahn und dann wird auch das Recht abgelehnt, eine Erstattung zu bekommen. Das ist aber in allen Fällen, wie auch Gewittersturm etc., immer dasselbe. egal welcher Grund, nicht von der Bahn zu verantworten ist.
Dass Bahn- und Sicherheitsbehörden derzeit keinen Cyberangriff sehen, ist für Fahrgäste zumindest eine wichtige Nachricht. Denn damit bleiben die Fahrgastrechte bestehen, inklusive möglicher Erstattungen und Kostenübernahmen.
Ja, und über das Thema habe ich auch mit dem Experten Christian Böttger gesprochen. Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, erforscht seit vielen Jahren zum Bahnsystem in Deutschland. Und ich habe ihn gefragt, warum liegt der Ausfall des Digitalfunks eigentlich gleich den kompletten Bahnverkehr in der ganzen Republik lahm?
Also es ist letztendlich auch eine betriebliche Entscheidung, dass man ohne den Zugfunk in Deutschland nicht fährt. Also technisch könnte man fahren. Der Zugfunk ist eigentlich nur eine Redundanzebene. Also die eigentlichen Signale gehen eben über die klassische Signaltechnik. Aber man sagt in Deutschland eben, der Zugfunk ist ein zusätzliches Sicherheitsfeature. Und wenn der nicht zur Verfügung steht, dann werden also alle Züge gestoppt.
Also erstmal eine doppelte Absicherung. Das klingt nicht so schlecht. Kommen wir nochmal zur Ursache. Es hieß ja, es sei ein Update aufgespielt worden, heißt es, aus Bahnkreisen, oder spricht für Sie doch auch einiges für eine externe Beteiligung, sprich auch eventuell einen Cyberangriff?
Ich habe da keine besseren Informationen, aber die Erklärung Software-Update erscheint also durchaus plausibel.
Und gibt es denn für so einen Fall keinen Plan B? Also wenn man schon weiß, man spielt ein Software-Update drauf, dass man dann so eine Art Ausweichtechnologie hat?
Also das ist in der Tat das Rätselhafte und das ist das, was sicherlich die DB InfraGo auch wird erklären müssen. Es gibt ja letztlich eine weitere Redundanzebene, die dann nach 2 Stunden eben auch zum Laufen gebracht wurde. Aber warum das so lange dauert, also es wurde in den Foren eben darüber spekuliert, dass es gibt in der Tat eben Komponenten, die sowohl das System als auch das Redundanzsystem des Zugfunks betreffen. So sollte es natürlich nicht sein. Und was mich dabei irritiert ist, dass wir es in den letzten Monaten mehrfach hatten, dass also missglückte Software-Updates im Bereich der Leit- und Sicherungstechnik zu erheblichen Betriebsstörungen geführt haben. Das ist ein Punkt, wo man gucken muss, hat die Bahn wirklich die richtigen Kompetenzen, hat sie die richtigen Ressourcen oder gibt es da ein grundsätzliches Problem?
Bundesverkehrsminister Schnieder fordert eine umfassende Aufklärung. Klar, das wollen wir wahrscheinlich alle. Und sollte es sich um Probleme mit Hardware-Komponenten oder ein Update-Problem eines Servers handeln, dann müsste die Bahn ihre Systeme so aufstellen, dass sich das nicht wiederhole, so der CDU-Politiker. Ja. Aber ist das so einfach?
Das weiß ich nicht. Das muss man sich ja technisch mal angucken. Aber ich meine, solche Worte sind eben wohlfeil. Und ich meine, als vor 2 Wochen die Deutsche Bahn eben die Stahlwerke dazu gezwungen hat, ihren Betrieb runterzufahren oder sowas, da gab es ja schon so ähnliche Aussagen. Also als Minister reicht es nicht aus, so dann alle 2 Wochen mal so präsidial zu sagen, so geht es aber nicht weiter. Also ich vermisse da auch ein bisschen Impulse des Verkehrsministeriums, wenn es darum geht, wie steuern wir die Bahn richtig und wie bringen wir die Bahn auf Kurs.
Vielleicht ja auch, was die Aufarbeitung angeht, weil das wird die Bahn selbst übernehmen. Aber wie effektiv kann es sein, wenn ein Unternehmen sich selbst kontrolliert? Muss es da nicht eben eine andere Kontrollstelle geben?
Also zuerst mal, ich muss natürlich da die Fachleute fragen und sie sind dann natürlich relativ schnell auch auf technischen Ebenen, wo von außen die Leute einfach nicht mehr mitkommen dabei. Aber es ist schon so, dass eben auch bei einfacheren Themen, dass eben das Ministerium und auch der Bundestag eigentlich kein wirkliches Interesse gezeigt hat, hinzugucken. Und also gerade dieses Thema ist nun so technisch, dass ich sagen würde, da muss er nicht als erstes hingucken. Aber generell, warum die Managementprozesse nicht funktionieren, warum eben die Mitarbeiter nicht über Änderungen informiert werden, warum keine Abnahmeprüfer ausgebildet werden und deswegen Baustellen länger dauern. Also es gibt eine Menge Fragen, wo Ministerium und Bundestag eigentlich in den letzten Jahren mal hätten nachfragen müssen und wo sie eigentlich immer zur Seite geguckt haben.
Jetzt ist es ja leider ein weiterer Strich auf der Negativliste bei der Bahn. Oberleitungsschäden, ausgefallener Funk im Winter, Schnee und Eis, im Sommer die Hitze und Klimaanlagen. Die Bahn fällt aus. Ist das ein typisch deutsches Problem? Also ist das wirklich so, dass die Deutsche Bahn anfälliger ist als das System unserer Nachbarn?
Teilweise ja. Also wir haben ein System, in das sehr viel investiert wurde, letztendlich in den Jahrzehnten nach dem Krieg, wo jetzt eben doch viele Komponenten veraltern. Und wir haben das auch auf der Straße, wir haben es auch in anderen europäischen Ländern, dass man eigentlich nicht genügend Geld zur Seite gelegt hat, um jetzt die Modernisierung zu machen. Ja, das hören wir aus Frankreich, das hören wir aus der Schweiz, das hören wir aus Schweden. Das ist also keineswegs exklusiv in Deutschland. Und das andere ist aber, dass Deutschland in der Tat in den letzten Jahrzehnten praktisch keine neuen Bahnstrecken mehr gebaut hat. Also man hat dafür kein Geld bereitgestellt, sondern alles, was an Geld da war, wurde eben lieber in unmittelbar wahlwirksame Konsumsubventionen gesteckt. Und wir haben darüber hinaus in Deutschland eben noch sehr strenge Regelwerke, strenger als in anderen Ländern. Auch das kostet halt Geld und frisst Pünktlichkeit. Und Nach meiner Überzeugung haben wir eben auch ein Problem mit den Managementstrukturen bei der DB. Und all das führt dazu, dass es in Deutschland eben derzeit schlimmer ist als in Nachbarländern.
Wobei ein Großprojekt sollte ja gebaut werden. Weitere Aufregerbahn, Projekt Stuttgart 21. Pünktlich heute dazu die Meldung, das verschiebt sich jetzt um 5 Jahre auf Ende 2031. Was bedeutet diese Verschiebung?
Ja, auch das ist natürlich ein Fiasko und übrigens dabei ja nochmal die Besonderheit, dass dieses Projekt ja direkt von der Bahn bezahlt wird. Das heißt also, das wird nicht vom Bund bezahlt, sondern das muss die Deutsche Bahn selber bezahlen und das wird also die Stabilität des Konzerns weiter beschädigen. So, was da passiert ist, darüber gibt es momentan nur Gerüchte. Es wird eben gesagt, dass eben der Lieferant, der die Leit- und Sicherungstechnik dort einbaut, nach neuem Standard, dass der eben von den Ressourcen her überfordert ist, dass es dort massive Baufehler gemacht wurden, dass es Projektmanagement-Probleme gab auf DB-Seite und auf Seite des Lieferanten. Also wer da welche Verantwortung trägt, das muss noch geklärt werden. Aber das ist natürlich schon ein ziemliches Fiasko und wie gesagt, es verursacht erhebliche Mehrkosten, betrieblichen Aufwand und es schadet natürlich auch dem Ruf Deutschlands.
Sagt Christian Böttger, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Er beobachtet die Bahn schon seit Jahren. Wir kommen jetzt zur Bundeswehr. Da ist Missmanagement auch gleich Thema, denn es war der bis heute größte Marineauftrag in der Geschichte der Bundeswehr. Ein niederländischer Generalunternehmer sollte 6 hochmoderne Fregatten vom Typ F-126 liefern. Heute hat das Bundesministerium für Verteidigung das milliardenschwere Projekt storniert. Und neu vergeben an die ThyssenKrupp Marine Systems mit Sitz in Kiel. Was das jetzt für die norddeutschen Werften bedeutet, berichtet Achim Gutzeit.
Die Fregatte F-126 galt als Goldrandlösung. Mit 166 Metern das größte Kampfschiff der Marine, das Ziele über und unter Wasser und in der Luft bekämpfen kann, das austauschbare Module für verschiedenste Missionen an Bord hat. Im Juni 2024 wurde in der Peenewerft in Wolgast das erste Schiff auf Kiel gelegt. Mit dabei die norddeutschen Regierungschefs Schwesig und Weil und Verteidigungsminister Pistorius.
Die Sicherheitslage hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. Wir erleben das bis heute jeden Tag. Deutschland und die Bundeswehr müssen auf all diese Bedrohungen mit klaren Worten, aber auch mit klaren Taten antworten. Die Fregatte 126 ist dafür ein zentrales Element, meine Damen und Herren. Sie wurde konzipiert, um im Falle der Landes- und Bündnisverteidigung bestehen zu können.
Das Rumpfsegment, das während der Rede hinter Pistorius zu sehen ist, ist wohl das Einzige, was von dem ehrgeizigen Projekt übrig bleiben wird. Denn der niederländische Generalunternehmer hatte massive Probleme mit der Konstruktionssoftware. Es drohte eine Kostenexplosion auf über 18 Milliarden Euro und eine verspätete Auslieferung weit nach 2033. Deshalb, sagte heute auch die SPD-Verteidigungsexpertin Siemtje Möller, hätten am Ende die Zweifel überwogen.
Dementsprechend ist es folgerichtig, auf ein Muster zu setzen, das erwiesenermaßen in 3 Jahren zulaufen kann und dann auch für die Marine die Anforderungen erfüllt.
Gekauft werden sollen jetzt 8 Fregatten der MEKO-Klasse des deutschen Herstellers TKMS für insgesamt 11,6 Milliarden Euro. Sie sind weniger vielseitig als die F-126, aber sie sind bewährt. Denn frühere Versionen sind bereits seit Ende der 80er Jahre auf den Weltmeeren unterwegs, unter anderem für die Marinen der Türkei, Australiens, Griechenlands und Portugals. Für einige Werften in Norddeutschland bedeutet das jetzt Auftragsentzug und damit wohl auch Arbeitsplatzverluste bei der Jadewerft in Wilhelmshaven, Blohm & Voss in Hamburg und der Peenewerft in Wolgast. Stattdessen wird bereits seit vergangenem Jahr in einer Schiffbauhalle der Rönner-Gruppe in Bremerhaven an der ersten MEKO-Fregatte gebaut. Die Projektleitung hat der Standort Kiel und ein Sprecher von TKMS sagte dem NDR heute, auch die Werft in Wismar werde profitieren. Obwohl es also für die norddeutschen Werften mit Blick auf die Arbeitsplätze ein Nullsummenspiel werden könnte, fordert der niedersächsische CDU-Verteidigungspolitiker Bastian Ernst heute eine abgestimmte Werftenstrategie der Bundesregierung.
Weil das ist jetzt ein Vorhaben, was scheiterte und wo wir aber eine Alternative haben. Aber wir haben noch ganz andere Projekte vor der Brust, die F-127. Und wir müssen uns gemeinsam politisch, aber auch im Ministerium jetzt Gedanken machen, wie eine Werftenstrategie aussieht. Also eine Auslastung unserer deutschen Werftstandorte muss oberste Priorität haben.
Der Kurswechsel bei der Fregattenbeschaffung ist beschlossen. Endgültig absegnen muss das aber der Haushaltsausschuss des Bundestages.
Und das waren Informationen von Achim Gutzeit. Damit enden die Themen des Tages für Mittwoch, den 24. Juni.